Am offenen Ende von Rififi am Karfreitag befindet Chand sich in den Händen irischer Guerillas. In der Realität tötete die IRA im Jahr 1996 bei einem Bombenanschlag in den Docklands 2 Menschen und verursachte Sachschäden in Höhe von mehr als 100 Millionen Pfund. Danach wurde rund um die Canary Wharf ein kleiner Stahlring gezogen. Die Zufahrtsstraßen wurden von nun an überwacht, es wurde ein Netz von Überwachungskameras installiert und die Polizei riegelte das Gebiet ab. Einige dieser Elemente, darunter die Kameras, sollten sich rasch im ganzen Land in einen gewohnten Anblick verwandeln. Im Jahr 2015 gab es allein in London 500.000 Überwachungskameras. Da Canary Wharf ein öffentlicher Raum in Privatbesitz ist, müssen dort Versammlungs- und Meinungsfreiheit nicht respektiert werden. Das fand die Transport and General Workers Union heraus, als sie per gerichtlicher Verfügung daran gehindert wurde, Protestaktionen gegen die niedrigen Löhne der Reinigungskräfte in Canary Wharf zu organisieren. Dieser Ausschluss war eine bittere Ironie. Die Gewerkschaft, die zu den größten der Welt zählt, verdankte ihre Entstehung im Jahr 1889 einer Reihe von Ereignissen, die mit einem Streik in eben diesen Docks begonnen hatte. Nach Einschätzung der Journalistin Anna Minton wurde der gesicherte und überwachte Raum von Canary Wharf zu Beginn des 21. Jahrhunderts zum Vorbild für öffentliche und private Bauprojekte. Thatcher selbst nahm am Rückzug eines Teils der Bevölkerung in die von Mauern umgebene Stadt teil und wohnte für kurze Zeit in einer geschlossenen Wohnanlage in South London. In den 10er Jahren gab es abgeschottete Siedlungen im Himmel. Reiche Personen flüchteten sich in einer vertikalen Sezession in die Höhe und zogen sich in Luxuskokons des Überreichtums und der festungsgleichen Sicherheit zurück, wie es ein Geograf ausdrückt. Beim in Vancouver erfundenen Podiumsgebäude, das sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut, wird in einem Geschoss oberhalb des Erdgeschosses ein Hof angelegt, in dem man Annehmlichkeiten wie künstliche Teiche und Gastgärten findet. Eine Ersatzstraße über der Straße. Als mit dem Schad im Jahr 2011 das höchste Gebäude Londons fertiggestellt wurde, merkte der Kritiker Owen Heatherley an, es sei unvorstellbar, dass ein Block von Sozialwohnungen oder ein öffentliches Krankenhaus einer der markanten Bestandteile der Skyline der Stadt werden könne. In einem Penthouse im 90. Stock wird die Stadt zum bloßen Hintergrund. Die letzten 4 Jahrzehnte werden oft als eine Epoche des entfesselten Kapitalismus beschrieben. Mittlerweile hat sich die Vorstellung durchgesetzt, es sei unmöglich, den Finanzsektor unter Kontrolle zu bringen. Man sagt uns, das Geld bewege sich zu schnell, um seiner habhaft zu werden. Die Zone zeigt, wie diese Eigenschaft in die Struktur von Wirtschaftsförderungsgebieten und andere Praktiken eingebaut wird, um Bauunternehmern Land für das zur Verfügung zu stellen, was die einen als Urbanisierung mit Anreizen und die anderen als Geobestechung bezeichnen. Wie Sozialwissenschaftler wiederholt gezeigt haben, kommt es nicht zur Gentrifizierung, weil die Marktkräfte freigesetzt werden. Es kommt dazu, weil der Staat den Markt an der Hand nimmt. Canary Wharf ist das berühmteste Beispiel für den Einsatz der Zone im späten 20. Jahrhundert. Im Jahr 2012 waren dort mehr Banker tätig als in der Londoner City. In den Augen ihrer Anhänger erzählt diese Zone die Geschichte einer mitreißenden Vision von ungehindertem Zugang und Experimentierfreude, die verlockende Geschichte der wirtschaftlichen Freiheit. Aber Canary Wharf wurde zu Geld gemacht, als sich die Machtkonzentration aufwärts und nach außen bewegte. Die Unternehmenszone und die Erschließungsgesellschaft erwiesen sich nicht als Merkmale eines Experiments mit der Freiheit für alle, sondern als Fließband, das britisches Land in die Hände der reichsten Oligarchen und Staatsfonds der Welt beförderte. Einer von Thatchers größten politischen Triumphen war das Programm Right to Buy, in dem Sozialwohnungen deutlich unter dem Marktpreis an die Mieter verkauft wurden. Kurz nach der Jahrtausendwende war etwa die Hälfte der öffentlichen Wohnungen, rund 2,7 Millionen, veräußert worden. Mit dieser umfassenden Umwandlung öffentlichen in privates Eigentum sollte eine Gesellschaft von Hauseigentümern errichtet werden. Nach dem Höhepunkt im Jahr 2003 begann die Zahl der Hauseigentümer jedoch zu sinken. Indem staatliches Wohneigentum auf den Markt geworfen worden war, hatte die Regierung den Wohnraum in ein Spekulationsobjekt verwandelt. Die Fabel von der Demokratie der Kleinaktionäre wich der Realität der privaten Aneignung öffentlichen Vermögens. Wie begrenzt die Macht des Staates ist, sieht man gegenwärtig in Canary Wharf, wo neue Hülsenprojekte zum Stillstand gekommen sind und Boris Johnson mit ansehen musste, wie seine Super-Luxus-Immobilienritter davonritten. Das Projekt in den Royal Docks, das einer seiner größten Triumphe als Bürgermeister war, ist mittlerweile eine Geisterstadt, in der die Zäune wieder von Ranken überwuchert werden. Ein weiterer vermeintlicher Sieg Johnsons war ein von chinesischen Investoren finanziertes Projekt in Canary Wharf mit dem glanzlosen Spitznamen The Spire, die Spitze. Es hätte das höchste Gebäude in Westeuropa werden sollen. Die Bauarbeiten an The Spire wurden durch die Ungewissheit infolge des Brexit, die Pandemie und das Einschreiten der chinesischen Führung gegen schuldenfinanzierte Immobilieninvestitionen gebremst. Der Bauherr drängte den Stadtrat, die 95 erschwinglichen Wohnungen aus dem Plan zu streichen, um die Rentabilität des Projekts zu gewährleisten. Im Jahr 2022 war von The Spire nicht mehr als ein Loch in der Erde übrig geblieben. Zudem geriet London als Offshore-Sparschwein für Oligarchen durch die russische Invasion der Ukraine in eine moralische Zwickmühle. Abramowitsch verkaufte Chelsea und Politiker versuchten herauszufinden, wie man das restliche Spinnennetz von Blind Trusts und Offshore-Mantelgesellschaften mit nichtssagenden Namen zerreißen konnte, hinter denen die Immobilienbesitzer ihre Identität verbargen. Gleichzeitig machten sich die Verantwortlichen Sorgen darüber, wie sich ein entschlossenes Vorgehen auf die Wirtschaft der Stadt auswirken würde. Als der Staat seine Aufgabe nicht länger darin sah, die Grundlagen für das Gedeihen von Industrie oder Landwirtschaft zu schaffen und stattdessen dazu überging, mobile Investoren anzulocken, wirkte die Stadt der Hülsen wie die natürliche Konsequenz, so wie die Stadt der Erdlöcher, als die Geldströme versiegten, und die Stadt der Pseudonyme, als das Geld zu schmutzig wurde. Wir haben allen Grund, uns an die unterlegenen Versionen einer alternativen Stadt zu erinnern. In den letzten Jahren sind progressive Vorschläge zur Diskussion gestellt worden, die auf dem Programm des GLC in den 80er Jahren beruhen. Programme wie Health Emergency und das Black Women's Health Action Project, die sich auf die medizinische Vorsorge und die Erfüllung der Bedürfnisse der Kommunen konzentrierten, sowie Technologienetzwerke für eine gesellschaftlich nützliche Produktion und Bemühungen zur Unterbindung des Alleinfahrerverkehrs wirken mittlerweile wie hochmoderne Lösungen für den Umgang mit den Risiken und Chancen in der modernen Stadt. Die Wiederbelebung des Kommunalismus sowie die Ideen des gemeinschaftlichen Grundbesitzes und der urbanen Teilhabe beruhen auf dem Streben nach einer Beziehung zwischen Eigentum, Gemeinschaft und der Rolle des Staates, die sich grundlegend von der unterscheidet, die in der Stadt der leeren Hüllen entwickelt wurde. Der Sozialwissenschaftler David Harvey schrieb im Jahr 1994 in seiner Darstellung von Canary Wharf, der Komplex treibe wie eine verlorene Arche von der City stromabwärts auf der Themse. Es lohnt sich, die Geschichte mit einem zuversichtlicheren Bild abzuschließen. Als eine Gruppe mit der Bezeichnung Democracy for Docklands in den 80er Jahren nach einem Weg suchte, um die Öffentlichkeit auf ihren alternativen Plan für die Entwicklung des Gebiets aufmerksam zu machen, erwähnte ein Anwohner, dass er einen kleinen Lastkahn besaß. Lokale Künstler entwarfen ein Logo für die Bewegung, einen Drachen, dessen gewundener Körper die Form der durch die Docks strömenden Themse hat, und befestigten ein großes rotes Poster mit diesem Logo an dem Kahn, der im April 1984 eine große Prozession von Booten anführte, die 1000 Teilnehmer an der ersten Volksarmada auf der Themse zum Parlament brachten. Sämtlichen Abgeordneten wurde eine Kopie der Volkscharta für die Docklands überreicht. In den folgenden Jahren stachen weitere Flotten in See. Ihr Weg zum Parlament kostete ein wenig mehr Kraft als die Reise der von Harvey beschriebenen verlorenen Arche. Denn anders als Canary Wharf musste die Flotte des Volkes gegen den Strom schwimmen.